Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und je länger ich die Parole in meinem Kopf wiederholte, desto unklarer wurde sie mir. Kein Moos auf den Steinen, keine Verwitterungserscheinungen am Holz, nagelneu war dieses Mahnmal, da hatte mich der Schein von fern nicht getrogen. Für Gott, Kaiser und Vaterland dachte ich, na gut, mag sein, aber war der Kaiser nicht längst tot, war Vaterland nicht wie Hinterlader oder Bakelit ein Begriff von bloß noch historischer Bedeutung? Und warum wurde Gott, diese Privatsache hier inmitten Europas, wieder ins politische Feld geschickt? Und ich fragte mich, wenn das hier ein Mahnmal war, wer wurde damit gemahnt? Ein jeder, der vorüberkam? Besonders der Fremde? Ich? Ja, woran gemahnte man mich denn? Mir wurde unwohl bei dem Gedanken, man könnte mich hier sehen, mein Staunen und mein Kopfschütteln.
Danke, Andreas Kurz. Wenn Sie möchten, auf der anderen Seite dieser Wand stehen mehrere Exemplare dieses Buches zum Kauf für Sie bereit und der Autor signiert auch gern. Danke vielmals.
So, dann mache ich gleich mal weiter. Es freut mich sehr, dass Sie hier sind und gekommen sind, um Julia Wolf zu hören, die aus Walter Nowak bleibt liegen lesen wird. Genau, also ich, zwei Worte zu mir. Ich bin die Lektorin von Julia Nadja Hartmann. Ich arbeite in der Frankfurter Verlagsanstalt und begrüße hier jetzt eben ganz herzlich Julia Wolf und freue mich sehr, dass Julia Wolf heute hier ist und mit mir auf diesem Podium sitzt und gleich eben aus Walter Nowak bleibt liegen lesen wird. Walter Nowak bleibt liegen ist am 7. März, also jetzt zu Beginn des Monats in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Und bevor Julia Wolf gleich lesen wird, sage ich nochmal zwei, drei Sätze zu ihr, auch dass wir wissen, wen wir hier vor uns haben. Und zwar wurde Julia Wolf 1980 in Groß-Gerau geboren, studierte Amerikanistik und Germanistik und lebt heute zeitweise in Berlin, aber vornehmlich eigentlich in Leipzig. Und 2015 hat die Frankfurter Verlagsanstalt ihr Debüt veröffentlicht. Alles ist jetzt, ist der Titel, für das sie wirklich sehr, sehr viel positive Presse bekam und auch einen Preis, und zwar den Kunstpreis Literatur der Land Brandenburg Lotto GmbH. Ein sehr schöner, langer Name für einen Preis. Dann erschien eine ganz kurze Erzählung von ihr, Navratilova, im Hamburger Literaturquickie Verlag. Und jetzt eben Anfang März ihr zweiter Roman, Walter Nowak bleibt liegen. Wenn man, wir können ihn auch mal aufstellen, damit man ihn vielleicht auch mal sieht. Wenn man zunächst eines über Walter Nowak sagen kann, der ja nun, der Titel sagt es eben auch bereits, im Roman ja eigentlich erstmal liegen bleibt, gilt eigentlich für seine Autorin Julia Wolf das genaue Gegenteil. Denn eigentlich hat Walter Nowak sie auf eine große Reise geschickt, die auch relativ lange gedauert hat. Und zwar eine regelrechte Stipendientour. Also es ging zum Beispiel, ich nenne jetzt mal so ein paar, mit dem Hessischen Literaturrat nach Rumänien, nach Cetate. Dann war Julia Wolf noch in New Hampshire an der McDowell-Kolonie im Künstlerhaus Edenkoben. Dann mit dem Alfred-Döblin-Stipendium in Wewelsfleth und jetzt auch gerade noch in Stuttgart am Schriftstellerhaus. Das heißt, Walter hat dich ja ziemlich auf Touren geschickt. Wie sehr hast du tatsächlich auch an den einzelnen Stationen an Walter Nowak bleibt liegen dann weitergearbeitet? Hast du das zum Teil für Recherche genutzt? Es geht ja auch, wie zum Beispiel auch im Roman, da gibt es auch eine Amerika-Reise und du warst ja auch zum Beispiel in New Hampshire. Oder kommt man eigentlich auf diesen ganzen Stationen gar nicht so sehr zum Schreiben, weil es ja auch sehr viele Eindrücke zu verarbeiten gibt?
Also es war unterschiedlich zwischen den verschiedenen Stipendien. Gerade in Rumänien bin ich sehr viel zum Schreiben gekommen, weil ich da an einem sehr abgelegenen Ort war. Recherche habe ich eigentlich größtenteils schon vorher gemacht. Also das war ja schon Text da, als ich mich für die Stipendien beworben habe. Also der Rechercheteil war eigentlich schon abgeschlossen und dann habe ich wirklich versucht, mich während der Stipendien der Arbeit am Text zu widmen.
Und generell, wie machst du das? Also du hast mal gesagt, dass für dich so die Essenz dessen, ja eigentlich, wie du zu dem Text kommst und quasi auch zu einem Text, den dann zunächst dann auch ich als Lektorin erstmal lesen darf, denn davor ist es ja quasi wirklich nur auf deinem Schreibtisch, dass das ein Prozess ist, der ganz stark über Verdichtung passiert. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, also einfach, dass ich sehr viel mehr schreibe als das, was dann da landet. Das klingt relativ banal, aber ist so. Also, dass ich sehr viel überarbeite. Es ist selten, dass Sätze oder Textpassagen so stehen bleiben, wie sie ursprünglich geschrieben waren, sondern es ist immer nur das Ausgangsmaterial, um eben dann daran zu feilen und zu schleifen und es neu zusammenzubauen. Und, ja.
Also vielleicht fällt es auch gleich bei der Lesung auf. Ich finde, man merkt das dem Text nämlich sehr stark an, dass da wirklich eine Verdichtung vorliegt, dass da ganz dichte Motive sind und dass man, wir haben es ja mit einem inneren Monolog zu tun, dass man da ganz stark auch Strukturen wiedererkennt, also wirklich das sehr assoziativ sich auch Motive wiederholen und sich dann zu einem ganz dichten, konzentrierten Ganzen fügen. Das wird vielleicht gleich bei der Lesung dann auch ein bisschen deutlich. Wo wir es gerade noch vom Reisen hatten, die Reisen, auf die Walter Nowak dich geschickt hat, war auch eine, ist vielleicht eine noch ganz besonders hervorzuheben, und zwar ging es im Sommer 2016, letzten Jahres, dann nach Klagenfurt an den schönen Wörthersee, wo alljährlich ja dieses große Wettlesen, der Ingeborg-Bachmann-Preis, ausgelobt wird. Und dort wurde Julia Wolf mit dem noch unveröffentlichten Walter Nowak einem Auszug daraus eingeladen, dort zu lesen. Und dann bedeutet das ja auch, dass man sich natürlich einmal, dass man einmal dort liest. Es wird dann aufgezeichnet von und ausgestrahlt vom ORF, von Dreisat. Und man stellt sich dann dem der Kritik der Jury des Bachmann-Preises. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich, da zu lesen? Und das war ja quasi die erste Öffentlichkeit mit dem Text.
Also es ist natürlich irgendwie ein Risiko, was man da als Autorin eingeht, weil also es gibt ja durchaus auch Fälle, in denen das Jurygespräch sehr kritisch und auch scharf abläuft. Also für mich ist es einfach ideal gelaufen. Also ich hatte einfach, ich habe mich vorher sehr genau gefragt, ob ich das machen will, ob ich mich dem aussetzen will. Habe beschlossen, dass ich das möchte, weil ich gerne möchte, dass der Text diese Form von Aufmerksamkeit erfährt. Und dann ist es einfach nur sehr, sehr gut gelaufen. Also dann war es für mich eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, also Julia Wolf wurde mit dem Dreisat-Preis ausgezeichnet. So gesehen ist es wirklich sehr, sehr erfolgreich gelaufen und die Jury hat auch sehr viel Lob ausgesprochen. Da wollte ich jetzt nochmal 2, 3 Zitate loswerden, weil man da schon mal so ein bisschen Einstieg bekommt, womit wir es dann im Text dann auch zu tun bekommen. Hubert Winkels, der Julia Wolf auch eingeladen hat, hat über den Text gesagt, Julia Wolf schafft es, aus dem Wasser und der nahenden Ohnmacht heraus eine Rede über ein ganzes Leben und eine Hoffnung zu führen. Großartig. Und Sandra Kegel, die auch Kritikerin bei der FAZ ist, sagte, Bewusstseinskraulen mit verzockter Wende, eine großartige Männerstudie. Und da ahnt man ja schon so ein bisschen, wo die Reise dann auch hinführt. Dieses Lob von Sandra Kegel, auch sehr schön, wurde jetzt letztens auch nochmal in einer Kritikerrunde quasi wiederholt, und zwar in dieser Dreisat-Buchzeit, die ausgestrahlt wird im Zuge dann der Buchmesse, wo eine Kritikerrunde aus Gerd Skobel, Katrin Schumacher, Sandra Kegel und Barbara Finken, die wichtigsten oder für sie interessantesten Neuerscheinungen des Frühjahrs diskutieren. Und auch dort gab es sehr viel Lob und es wurde auch unter anderem darauf hingewiesen, dass ja es einmal ein beeindruckendes Psychogramm eines Mannes ist, nämlich Walter Nowak, den wir gleich in der Lesung dann kennenlernen werden. Und es aber auch ein Text ist, der eben über diesen Bewusstseinsstrom natürlich eine ganz große Strahlkraft hat, die über diese einzelne Figur wie Walter Nowak hinausgeht, sondern auch ein Text ist, der abbildet quasi das Deutschland des Wirtschaftswunders, der Nachkriegszeit, weil wir eben das ganze Leben von Walter Nowak erfahren durch den Strudel, der erzeugt wird, den wir mitgerissen werden, seines Bewusstseins, seiner Erinnerung, der Vergangenheit, die auf ihn einstürzt. Und da lernen wir sozusagen nicht nur den Walter sehr gut kennen, sondern auch die Zeit sozusagen, in die sein Leben eingebettet ist. Und magst du vielleicht, bevor es jetzt auch gleich übergeht zur Lesepassage, einmal ganz kurz zum Einstieg die Ausgangssituation erklären? Also wo befindet sich Walter, wo befinden wir uns als Leser am Anfang und wie haben wir uns den Text dann vorzustellen?
Genau, also der Roman löst seinen Titel komplett ein. Walter Nowak bleibt tatsächlich während des gesamten Verlaufs des Romans liegen und der Text steigt ein mit einer Schwimmbadszene, da wird ein Unfall geschildert, den Walter Nowak hatte. Und, aber alles wird aus dieser Situation, dass er auf dem Badezimmerfußboden liegt und sich verletzt über sein Leben Gedanken macht, geschildert. Ja.
Und dann würde ich sagen, steigst du einfach gleich mal ein mit der Lesepassage.
Genau, und ich werde Ich werde nicht den Anfang lesen, sondern aus dem ersten Drittel eine andere Stelle. Dazu ist vielleicht wichtig zu wissen, dass nicht nur Walter über sein Leben und seine Beziehung zu seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, nachdenkt, um die Beziehung zu seinem Sohn, sondern auch über die Diagnose einer Ärztin, die ihm vor kurzem gestellt wurde. Das vielleicht noch als Hintergrundinformation. Der Riss in der Decke. Den wollte ich doch längst. In einem feuchten Raum kann die Wand schon mal reißen. Ist auch nur ganz fein. Ich liege ja nie hier, liege nie in der Wanne zum Beispiel, auch nicht im Winter. So gerne ich schwimme, im Becken zum Schwimmen im Wasser, das schon, aber ein Bad? Als würde ich ersticken, das halte ich nicht aus. Ich mag's einfach nicht, sagen wir so. Und wenn man nicht badet? Muss ich nicht pissen? Warum muss ich denn nicht? Und was mache ich, wenn das einmal anfängt? Das hört nicht mehr auf. Dann renne ich alle paar Minuten zum Klo. Nur, dass ich nicht rennen kann, ich liege ja hier. Oder ich denke, ich muss und dann kommt nichts. Nur ein paar Tropfen. Das ist ganz typisch, Frau Dr. E. nickt. Ich stehe vorm Supermarktregal. Ich stehe in einem Gang, dort stand ich noch nie. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wie nennt sich das? Damenhygiene, gleich bei der Damenhygiene, mein Herr. Dunkelgrau statt lila statt rosa. Herrenhygiene, das sind schlichtweg Windeln. Soweit wird's doch nicht kommen mit mir? Frau Dr. E. nickt, ein Schritt nach dem anderen. Den Riss in der Decke wollte ich längst und nun liege ich hier und kann mich nicht rühren. Ich hab's nicht probiert. Ich liege jetzt mal hier und rühre mich nicht. Ich starre einfach den Riss an. Das ist wie nach Großvaters Heimkehr. Einer zu viel, ich oder er, du oder ich. Mutter greift meine Hand, wir rennen davon. Wir lassen ihn einfach sitzen hinter dem gelben Glas der Küchentür, bei seinem Bier, Radio. Mutter und ich rennen die Treppe hinab, Mutter und ich auf den Stufen vorm Haus. Mein Kopf in ihrem rauschenden Schoß, ihrem bauschigen Rock. Das Spiel geht so. Wenn du ganz still, wenn ich lange genug völlig still in die Sterne, ich schaue und rühre mich nicht. So werde ich einer von ihnen, Mutter flüstert. Du musst nur daran glauben. Und manchmal klappt es. Einmal klappt es. Mein Kopf wird leicht, ich spüre, ich steige auf, ich blicke auf Mutter hinab, auf mich, auf das Haus, unsere Straße, aufs Dorf, die Felder. Ich schwebe. Ein einziges Mal werde ich Stern. Die anderen Male stelle ich es mir vor, es ist nicht mehr dasselbe. Doch ich will Mutter nicht. Die Sterne scheinen ihr wichtig zu sein. Felix sollte sich ein Beispiel nehmen daran, wie man männlich, wie man nämlich aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen kann, wenn man will, muss man schon wollen. Was Mutter aus Großvaters Worten, seinen Blicken, Hieben, was ich daraus gemacht habe, eine schöne Erinnerung, die schönste, Platz 1. Die 10 besten Polohemden, Urlaube. Mitunter mache ich das, ich zähle, vertreibe mir die Zeit. Die 10 schlimmsten Besäufnisse meines Lebens. Mit 42 stirbt man doch nicht, jammert Willi. Nach Bodos Beerdigung in die Kneipe. Vor einer Woche waren wir noch zu viert. Auf den Schreck trinken wir ein, wir stehen unter Schock. Wir heben, wir kippen die Schnäpse auf Bodo, den Dicken. Wir rauchen wie blöd. Gegenschmerz. Der Willi auf Ex, er klopft sich mit der Faust auf die Brust. Roland schlägt ihm auf den Rücken. Ich hab's. Roland steht wankend vom Tresen, er hat eine Idee. Wir fahren in die Stadt, ich gebe einen aus, in Bodos Andenken. Denn Bodo, kein Kostverächter, kein Kind von Traurigkeit. Der hatte seine 2 Ehen durch, schwere Nöter, kann die Finger nie bei sich behalten, konnte. In Bodos Andenken also, wir fahren in die Stadt, das Taxi allein ein Vermögen, aber so ist Roland. Jungs, ich lade euch ein. Der ganze Abend auf ihn, dicke Hose, so ist er nun mal. Wir stellen keine Fragen. Wir aus dem Taxi stolpern, einer hinter dem anderen her, über den Gehweg, 3 Schritte hinab ins Souterrain. Wir in den erstbesten Laden, Disco-Kugel, räudiger Samt. Die Frauen treten zwischen Spiegeln hervor, allesamt ziemlich knochige Mädchen. Doch Roland gefällt's, der will bleiben. Also gut, weil er zahlt. Wenn wir bleiben, nehme ich auch einen Schnaps. Wir hängen am Tresen, umgeben von Mündern. Ich ruhe mich kurz aus, gleich geht es weiter. Mein Blick kippt, der Film reißt. Einen Moment lang Dunkelheit. Dann kehrt das Licht zurück, flackernd in Flecken. Wo bin ich? Ich sehe mich um. Ich spüre den Samt unter den Händen. Separé, ich sitze im Eck. Auf der Tanzfläche Roland, die Frauen. Ich sehe Willi schwitzen, sehe seine Augen, als hätte sie jemand in seinen Kopf hineingedrückt, wie Rosinen. Er neigt sich zu einem der Mädchen, brüllt ihr ins Ohr, dabei sieht er mich an, zwinkert. Ich glaube, ich gehe. Bodo hin oder her, ich sollte. Noch einen Moment, eine Sekunde, dann erhebe ich mich, die Arme zu Pfeilen, dann stoße ich mich ab von der Wand, ich schieße durch den Raum an die Luft. Rakete. Gleich. Gleich Rakete, ich brauche noch kurz, muss erst Luft holen. Doch bevor ich mich zusammenreißen, aufrappeln kann, ihre Hand auf meinem Bein. Ich wende den Kopf, das dauert ewig. Mein Blick in Zeitlupe durch den Raum zu meiner Schulter. An meinem Arm, neben mir sitzt eine, beinahe durchsichtig, so blass. Ihre Hand auf meinem Knie, da blinkt etwas auf. Disco-Kugel, ihr Blick, der Gedanke an Gisela, an Zuhause. Nix Rakete, das ist Zement. Ich höre Roland lachen, ich sehe das Mädchen im fleckigen Licht. Das Mädchen hat sehr große Augen, wie ein Wesen von einem anderen Stern. Kein Engel, kein Engel. Der Bodo, sage ich zu ihr, war mein bester Freund. Es wird keinen mehr geben wie ihn. Und vielleicht nickt sie, doch ich weiß, sie versteht nicht. Kein Engel. Denkt doch nur ans Geld, will an die Kohle vom Roland. Dann kann mir auch egal sein, wie alt sie nun ist. kann sie ja eh nicht fragen. Keine Ahnung, was für eine Sprache das ist. Eine ganz eindeutige Sprache spricht die. Ihre Hand wandert meinen Oberschenkel hinauf und ich habe Lust, ihre Finger einzeln nach hinten zu biegen, bis es knackt. Einfach so, weil jetzt mal was brechen muss. Gegenschmerz. Irgendwas muss jetzt mal. Doch das geht vorbei. Natürlich tue ich es nicht, würde ich nie. Also, ihr die Finger. Das andere schon. Für das andere sind wir ja gekommen, für das andere ist sie ja da. Aussetzer, so genau weiß ich nicht mehr. Hinterzimmer, ihre Wirbel wie Steine unter der Haut. Die Nacht etwas wirr, so lange her. Gliedmaßen, Türen, im Morgengrauen ein Taxi. Die Landschaft seltsam bläulich, mir fallen die Augen zu. Doch dann stehe ich vorm Haus, vor meinem Haus, hier wohne ich. Ich greife in meine rechte Manteltasche, in die linke. Scheiße, ich tue einen Schritt wie auf hoher See. Der Schlüssel ist weg. Richtig weg. Nicht bloß verkramt, den habe ich in diesem Dreckloch verloren. Mir bleibt nichts anderes. Ich muss klingeln. Als hätte Gisela hinter der Tür. Sie wartet auf mich. Die Arme vor der Brust verschränkt. Natürlich glaubt sie mir nicht. Ich stolpere zwei Stufen auf Gisela zu, lalle Lügen, lalle ganz nah an ihrem Gesicht. Was weißt du schon von Freundschaft? So jung hat's den aus dem Leben. Und Gisela stößt mich von sich, gerissen, mitten im Satz. Sie stößt mich und ich segle durch den Flur, im Sturzflug durchs Wohnzimmer. Ich lasse meinen Mantel fallen, die Bierflasche, Brieftasche, kein Schlüssel. Ich falle aufs Sofa und bin auch schon tot. Nur ein Wort. 68, das ist doch kein Alter. Wenn man sich ein Wort oft genug vorsagt, das habe ich als Kind manchmal gemacht. Ich liege auf der Brücke über dem Bach, bäuchlings, ich starre hinab in den Fluss. Die Algen leuchten grün in der Strömung. Vater, 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 dicker als Wasser. Irgendwann verliert jedes Wort seinen Sinn. Wenn man nur lange genug. Ein Tropfen Spucke salzt sich von meinen Lippen ab. Großvater, auch so ein dünnes Gefühl oder Heimkehr. Ich stehe auf dem Bahnsteig zwischen Mänteln. Ich blicke hinauf in Mutters Gesicht. Sie sieht mich nicht. Ihr Blick geht nach innen. Sie raucht. Mutter so still unter den Fähnchen gelanden. Großmutter hingegen, die streckt sich, hält Ausschau. Sie hat tagelang unsere zwei Zimmer geputzt. Das Warten ein Ende, nun fährt der Zug ein. Das Zischen wird immer lauter. Die Mäntel um mich herum setzen sich in Bewegung. Namen werden gerufen, Gottlieb und Johann und Karl. Eine Stimme erhebt sich, Sirene, über die anderen. Kein Name, nur Schmerz. Großmutter auf Zehenspitzen und auch Mutter hebt rauchend das Kinn. Dort steht einer, ich sehe ihn zuerst. Der steht einfach nur auf dem Bahnsteig in seiner Kluft, Lumpen und rührt sich nicht. Ich stoße Mutter an, Mutter stößt Großmutter an und Großmutter, einen Moment lang erstarrt, dann läuft sie los. Fällt dem Mann um den Hals, Mutter bläst Rauch aus, streckt sich, Brust raus, Blick, setzt sich in Bewegung. Ich hinterher, wohl oder übel, ich hänge an ihrer Hand. Als sie den Mann umarmt, pralle ich gegen ihn. Der Mann wie ein Denkmal nach dem Beschuss. Im Moment vor dem Sturz. Lädiert, aber immer noch Stein. Die Falten mit einem Meißel in sein Gesicht getrieben, seine Augen wie Murmeln, ohne Blick. Großmutter hakt ihn unter. Sie darf ihm den Koffer nicht abnehmen. Seinen Koffer trägt der Mann selbst. Wir gehen davon, an den Girlanden da vorbei, an Menschen in Tränen, Gepäck. Ich gehe hinter Mutter her und sehe ihren Pferdeschwanz tanzen, ihren Rock, die Wogen bei jedem Schritt. Himmel, Gemäuer, dahinter Ruine, alles grau, Mutter die einzige Farbe. Mit ihren Nägeln, dem roten Mund. Das Gesicht des Mannes, als er sich umdreht, grauer, grauen. Er dreht sich um und holt aus. Mutters Pferdeschwanz beschreibt einen Bogen, die Zigarette landet im Rinnstein. Die Kippe auf dem Asphalt, Mutter hält sich die Wange. Großmutter fasst mich bei den Schultern, ein Schlag, ein Takt zwischen Schritten, dann gehen wir weiter, als wäre nichts geschehen, immer weiter, nach Hause. Hey, das kitzelt. Ein Huschen, erst auf dem Kinn, dann auf der Wange ein Trippeln. Fliegenbeine, wie Wimpern, wie Mutters Wimpern an meinem Gesicht. Krabbelt mir durchs ganze Gesicht, also wirklich, ich bin noch kein Landeplatz, für müde Fliegen. Jetzt reicht's. Ah, sehr gut. Die Hand kann ich noch heben. Der Arm tut noch seinen Dienst. Ich lasse die Hand liegen, Hand gegen Fliege auf meiner Wange. Ich lausche dem Brummen der Fliege, die über mir kreist. Ein Fleck, das kann ja vieles bedeuten. Frau Dr. E. streckt mir das Bild entgegen. Ultraschall. Wellen in meinem Kopf, in Giselas Bauch. Die Tränen in ihren Augen, vor Glück. Ich starre den Fleck an und bete und bettle, der Fleck in meinem Unterleib, das wäre Felix. Wir drehen die Uhr zurück. Wir beginnen nochmal von vorn. Frau Dr. E.'s Stimme, Herr Nowak? Die kann nicht mal 2 Minuten die Klappe halten. Ein Junge, immerhin werde ich, lauter nun, Herr Nowak. Ja doch, ich weiß, das ist Unsinn. Der Fleck ist nicht Felix, ist kein Zellklumpen oder irgendwie doch, aber böse. Ich sitze im Wartezimmer und starre die Zeitschriften an. Wer hat wen verlassen? Viel Dekolleté. Frau Dr. E.'s Stimme verstummt. Sternchen, Mutter blättert in den Seiten auf der Suche nach dem richtigen Star. Bald kommt er, alle berichten. Mutter reißt die Bilder von ihm aus, klemmt sie an ihren Spiegel. Für ihn malt sich Mutter die Lippen rot, tuscht sich die Wimpern. Ami-Liebchen, mehr weiß ich ja nicht. Ich weiß nur, wir tanzen zu seiner Musik, Mutter und ich. You ain't nothing but, mit klappernden Knien, a hound dog, volle Lautstärke. Ich weiß, wie Mutter lacht, das Schlagzeug unbändig. Wenn wir Glück haben, tanzen wir ein ganzes Lied, bevor Großvater grau im Zimmer steht, zum Plattenspieler geht, das Vinyl quietscht. Mutter und ich kichern. Wir liegen auf dem Bett mit dem Wörterbuch. Du bist nichts als ein Jagdhund? Wir zwei unter der Decke, ich krieg keine Luft, gleich platzig. Ich übe seinen Blick auf den Bildern, Jagdhund. Ich übe den spöttischen Mund, wenn ich alleine bin. Nur so zum Spaß, ich kann ja rechnen. Ich stehe vorm Spiegel und betrachte sein Bild, das Haar wie lackiert. Nur so zum Spaß nehme ich das Bild vom Spiegel, ich falte es zusammen und stecke es in den Bund meiner Hose. Ich verlasse die Wohnung, steige aufs Fahrrad, ich fahre los. Über die Felder, von Dorf zu Dorf, die Sonne steht hoch. Scheiße, Walter, du machst das ja wirklich. Das Schlagzeug in meiner Brust, du fährst dahin. Ich muss lachen, was für ein Quatsch. Was habe ich mir gedacht, was habe ich mir vorgestellt? Dass er größer. Als er endlich um 7:30, jeden Abend um 7:30, begrüßt er die Fans. Wir stehen vor seinem Haus, er tritt durch das Gartentor. Ich drängle nicht vor, ich lasse erst mal die anderen. An seinen Lippen, in seinen Armen, alle wollen Fotos mit ihm. Klar könnte ich gehen, einfach auf mein Fahrrad steigen, niemandem davon erzählen. Aber nein, der weite Weg und außerdem Mutter. Ich gehe auf ihn zu, halte ihm das Foto entgegen. Er grinst. Seine Hand landet auf meiner Schulter und einen Moment lang ist das wirklich? Einen Moment lang glaube ich es. Für Lore, sage ich und er schreibt. My mother, sage ich. Die Worte fühlen sich gut an in meinem Mund, ich habe sie geübt. Ich sehe ihn von der Seite an, die Wangen, die Wimpern. Ich rieche sein Aftershave. Völliger Unsinn. Und trotzdem denke ich, er wird mich erkennen. Er wird sagen, das weiß ich doch, Junge, wie geht es dir denn? Bruchteil von etwas, doch dann, take care, reicht er mir das Bild, wendet sich ab. Blitz. Vielleicht sieht man mich auf dem Foto, vielleicht hat irgendein Fan dieses Bild, Arm in Arm mit dem Star und im Hintergrund unscharf ein Junge, im Hintergrund ich, der seinen Rücken anstarrt. Am nächsten Morgen lacht Mutter sich schlapp. Im Bademantel sitzt sie in der Küche, Reste von Farbe in ihrem Gesicht, die Haare wie welk. Die Großeltern sind in der Kirche. In einer Hand hält Mutter die Tasse, in der anderen das Bild. Statt Lore hat er Lori geschrieben, das ist doch zum... So ein Depp. Mutter lacht, ich lache mit. Das ist das Beste, wir zwei. Sie stellt die Kaffeetasse ab und zieht mich zu sich heran. Sie küsst meine Stirn. Danke, mein Schatz. Ich gehöre zu ihr, auch wenn sie nach Kneipe riecht und ich schon zu alt bin für diese Art Kuss. Ich kann die Hand noch heben, das ist doch gut. Mein Kinn ist auch noch da, der Hals, Brust, alles noch da. Mein Bauch eine Mulde in der Mitte der Nabel. Dieses knorpelige Gefühl, als würde mein Körper an dieser Stelle zusammengehalten. ein innerer Knoten. Summen, hauchzarte Schritte auf meiner Wange, Wimpernschlag, Blicke, mein Blick. Ich stehe vorm Spiegel, vor Laurie. Ich stehe vor seinem Bild. Ich starre ihn an, dann mich. Ich lupfe die Braue, suche nach Spuren in meinem Gesicht.
Ja, danke, Julia. Ist es noch an? Ja. Genau, ich finde, man hat jetzt einen schönen Eindruck.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.